Heyho, Schloss Einstein, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alberts Urenkel. Wir sprechen heute dann auch wirklich über Folge 167. Letzte Woche hatte ich das ja noch so ein bisschen, durcheinander gebracht. Aber heute bin ich dafür natürlich umso besser vorbereitet. Deswegen freue ich mich da heute sehr, mit dir darüber reden zu können, Katrin.
Ja, ich bin Katrin, 28,5, 1,72 groß, Augenfarbe blau. Hobbys, Podcasten, Schloss Einstein und Sachen, die das Internet nichts angehen. Derzeit nicht verlobt und auch nicht verheiratet. Stefan, wir treffen in dieser Folge endlich richtig Otto. Den hatten wir ja schon mal kurz gegrüßt, ne? In Folge 126. Und jetzt ist
ich glaube sogar davor auch schon.
Ist es endlich soweit. Oder 121 kann auch gut sein.
Ne, also in Folge 126 war das ja mit Antje. Ja. Und da hat ja im Schloss Einstein-Wiki steht da gerade, ich habe mir das natürlich vorgelesen, ich weiß das leider nicht alles auswendig, aber da steht ja, dass Otto und Wolf sich dann bei der Freiwilligen Feuerwehr getroffen haben.
Ja, und hat er diesen süßen Anzug an.
Ja, aber wir wissen ja auch, dass irgendwie in den zweistelligen Folgenzahlen Otto ja auch schon mal in der Eisdiele war. Also Otto ist eigentlich niemand Unbekanntes im Dorf, aber trotzdem lernen wir ihn heute dann offiziell kennen und auch ein bisschen mehr, ne? Der war nicht nur Komparse jetzt, sondern darf auch mal irgendwie was sagen. Ja. Also da sind wir schon mal gespannt, was da Otto alles so abliefert.
Gibt noch eine andere Person, auf die ich heute ein bisschen mein Augenmerk legen möchte. Ich weiß nicht, ob sie dir auch so aufgefallen ist. Ich will nicht sagen positiv, aber sie ist mir aufgefallen, nämlich den Feuerwehrhauptmann. Okay. Der da später ist, da hatte ich das Gefühl, das sind seine 15 Minuten Fame. Die will er jetzt einfach auskosten. Da lässt er sich jedes Wort auf der Zunge so zergehen. Und er hat so ein bisschen geoveracted, sodass ich irgendwie, ich hatte im Gefühl, das ist bestimmt jemand vom GZSZ, den ich nicht kenne. Oder irgendjemand, der so, den man vielleicht kennen könnte, aber ist er nicht. Es war auch einfach seine letzte Rolle, so die man so finden kann bei IMDb und so. Ein kleiner Darsteller stand da, dass er vorher auch bei Großstadtrevier mal mitgemacht hat und so, aber nicht aus GZSZ bekannt. Weil das ist nämlich ja manchmal so, dass das dann Leute sind, die hier nur einmal kurz Hallo sagen und dann nebenan im Studio richtige Stars waren. Aber weil wir ja nie GZSZ geguckt haben, wissen wir das ja immer nicht.
Ja.
Und ich dachte, das könnte ich hier auch zutreffen, aber nee, das ist einfach jemand mit Ambitionen und einem guten Gesicht. Also ich finde, der sieht schon ganz gut aus. Aber das mit dem, also, dass daraus keine riesen Schauspielkarriere geworden ist, das ist, glaube ich, auch schon okay und es sollte so sein.
Ja, ist zu vertreten für dich.
Ja, also ich finde, bei ihm ist mir halt noch mehr als bei den Kindern aufgefallen, dass das jetzt ein Schauspielereimoment ist. Also er hat mich aus der Szene rausgeholt und rein in so ein Gefühl von, okay, hier wird jetzt gerade etwas aufgeführt.
Ja, nee, also, uns wurde ja auch schon gesagt, okay, wir sind da aber sehr kritisch bei den ganzen Kindern. Aber ja, also du hast recht, der ist so ein bisschen am Overacten und bei den Erwachsenen ist das ja immer noch mal ein bisschen komischer, würde ich einfach mal sagen.
Ja, der sieht auch noch ganz jung aus.
Wenn das dann auch so offensichtlich ist.
Ne? Also, ich weiß nicht, wie alt der damals war. Der ist gar nicht so jung jetzt, ne? Der ist 53 oder so jetzt. Ich kann das nicht rechnen. Ihr habt das bestimmt alle schon raus. Nee, 57 Jahre alt ist der. Ja, das heißt, er ist schon so 30 gewesen.
Bestimmt.
Naja, keiner kann das wissen. Was ist uns noch Interessantes passiert? Ich bin in der Zeit richtig gesund geworden. Man hat ja in der letzten Folge schon gemerkt, dass am Ende ging es schon ein bisschen bergab. Ich musste dann auch erstmal wieder meine Füße hochlegen und mich von dieser anstrengenden Tonaufnahme erholen. Aber ich würde sagen, jetzt geht's wieder. Genug Zeit, um mir anzugucken, was sonst so in der Welt passiert ist. Und eine Sache hat meine Aufmerksamkeit gecatcht, wo ich dachte, es könnte vielleicht auch die Leute interessieren. Und zwar, du wirst es vielleicht schon vermutet haben, der Sims-Film.
Warte, was?
Also, es soll ja einen Sims-Film geben. Sims, the movie. Nee, ich weiß nicht, wie der heißen soll. Auf jeden Fall wieder von Margot Robbie mitgestaltet auch, die ja auch schon beim Barbie-Film dabei war. Und mich haben die Diskussionen um diesen Sims-Film so ein bisschen genervt, weil offensichtlich niemand die Sims gelebt hat, der darüber Artikel geschrieben hat, weil es geht die ganze Zeit nur darum, wie lächerlich und doof diese Idee ist, weil das ja ein freies Spiel ist, ne? Also Die, die Leute denken sich, glaube ich, dann hast du die ganze Zeit so Männchen, die dann irgendwie ihre Geschirr in dem Waschbecken vom Klo waschen und das ist dann der Film. Aber wer die Sims aufmerksam gespielt hat, und das bin ich ja, also nun wirklich, der weiß ja, dass es da auch Geschichten gibt, die immer wieder kommen. Also Familie Grusel zum Beispiel, wobei Sims 1, die noch, das sind die einzigen, die sich ein teures Haus leisten können. Und man muss wissen, als zu Sims 1 Zeit war es noch relativ schwierig, an die Cheatcodes zu kommen. Da musstest du schon richtiges Insiderwissen haben, um das zu machen. Das heißt, das war die einzige Familie, mit der du spielen konntest, die Geld hatte, sodass du ein schönes Haus hattest. Das heißt, ich habe da viel mitgespielt. Und bei Familie Grusel ist es dann so, dass dann bei Sims 2 dann das Kind zum Beispiel schon erwachsen ist und du quasi dann mit der Familie deren Leben weiter spielst und du kannst auch in deren Erinnerungen gucken, was ist vorher passiert, wer ist gestorben, wer hat jemanden betrogen, wer hat sich scheiden lassen von wem. Und ich habe das Gefühl, die ganzen Leute, die diese Artikel schreiben von da laufen da so Männchen mit so einem grünen Ding über dem Kopf rum, die wissen nichts von Familie Grusel. Und ich hoffe sehr, dass Familie Grusel ein Hauptelement des Films ist. Ich hoffe, dass das Team, was den Film macht, das auch weiß. Und das macht Stefan sieht sehr skeptisch aus.
Ja, also es kommen einem natürlich schon direkt so ein paar Ideen, ne, was man da irgendwie so an Easter Eggs reinbauen kann. Ne? Also, dass der Tod irgendwann mal vorbeikommt. Ja. Oder und dass cool. ein Alien da mal kurz landet und so.
Auch das, genau, die ganze Alien-Sache ist bei Sims total, also viel so übernatürliche Sachen, ne?
Ja.
Aliens oder auch Dracheneier oder Werwölfe.
Also auch hier mit den Cheats, die du ja schon angesprochen hast, oder auch einfach von den Bewegungen her, ne, dass man die kopiert oder so ein bisschen so dumme Sachen einfach macht, ne? Aber trotzdem, also ich weiß jetzt nicht so, wie man da eine gute Geschichte drumherum bauen kann.
Dann machst du so eine Geschichte mit, ich fühle mich die ganze Zeit ferngesteuert, ich kann gar nicht selber entscheiden, wer ich sein will. Und dann machst du so eine Coming-of-Age-Sache. Das ist vielleicht ein bisschen
als bei dem Barbie-Film, ne, dass man daraus einen Film machen kann.
Oder auch
vielleicht
zum Beispiel,
auch so ein bisschen Sinn des Lebens mäßig. Ne? So, was ist mein Nutzen? Habe ich überhaupt einen Nutzen?
Bei Sims,
darf ich, freie Entscheidung.
Sims 2 gibt es doch auch Verona Will zum Beispiel. Das ist ja im Grunde Romeo und Julia. Kann man ja auch mit reinbringen.
Ja. Ja, also da sind schon viele Möglichkeiten offen.
Ja.
Aber, ja, ich bin gespannt. Ich werde ihn wahrscheinlich gucken.
Ich hoffe, Katy Perry macht den Soundtrack dazu, weil es gab doch schon einen Katy Perry Lied auf Simlish.
So.
Ja. Ich freue mich da drauf. Also ich hatte...
Ja, habe ich überhaupt auch nicht mitbekommen. Also das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist gerade für mich eine Neuigkeit, die du mich hier offenbart hast.
Ja, da habe ich mich viel mit beschäftigt. Da war ich wirklich hinterher, auch aus so einem... Weil bei vielen so popkulturellen Dingen, die mag ich zwar, aber ich kenne mich nicht groß aus damit, ne? Aber bei den Sims war ich wirklich von Sims 1 an dabei und ich habe auch jeden Sims-Teil wirklich bis zum Erbrechen gespielt, außer Sims 3. Da habe ich irgendwie nie meine Finger dran gekriegt. Wobei ich sagen muss, das Spiel ist auch eigentlich... Also es hatte seinen Peak bei Sims 2, von daher...
Da hattest du aber auch alle Erweiterungen, ne? An irgendeinem Punkt.
Ja, aber das Gameplay... Also ich habe das Gefühl... dass EA nicht verstanden hat, was das Herz des Spiels ist. Und dass die Grafik ist natürlich jetzt besser, aber das Gameplay ist schlechter geworden im Laufe der Zeit. Und das war wirklich viel, viel besser früher. Auch so diese ganzen Handheld-Spiele und so PlayStation-Spiele von Sims sind alle kacke gewesen.
Ja, okay, das ist ein Computerspiel, ne? Also das kann man jetzt nicht irgendwie gut an der Konsole spielen.
Nee, aber es wurde irgendwann zu... Also, ich weiß es nicht, zu realistisch auch ein bisschen. Ich mochte, dass das so, das ist halt wie Puppenhaus spielen, ne? aber mit virtuellen Figuren. Ich fand das immer ganz gut. Ich liebe das. Ich spiele auch immer noch gerne Sims 2. Da hat man zwar immer das Gefühl, dass der Laptop bald abhebt, weil er so heiß gelaufen ist, dass das gleich explodiert, aber ansonsten macht es sehr viel Spaß. Naja, gut. Das war meine, mein, mein Dive-In in die Popkultur. Aber das musste ich noch loswerden, weil ich keinen anderen Kanal dafür habe, weil es auch niemanden juckt in meinem Privatleben, dass der Sims-Film kommen soll. Und deswegen musstest du da jetzt kurz herfür halten. Und alle anderen Leute auch.
Ja, alles gut. Ich das finde ich eine gute Info.
Ja.
Machen wir mal weiter mit unseren Titelstories, oder?
Und das sind unsere Titelstories.
Der Klondike-Köder, Goldrausch in Seelitz. Juppie, Philips Pyromanie. Und zu guter Letzt, Seven vs. Y. In Seelitz ist wirklich nichts los.
Ja, eine sehr, sehr gute Folge würde ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich habe mich wirklich köstlich amüsiert und ich finde auch, die neuen Geschichten bringen neuen frischen Wind rein. Mit welcher willst du denn gerne starten?
Ich würde den Klondike-Köder gerne machen, weil ich finde, das ist einfach die gehaltvollste Geschichte, die wir heute besprechen werden. Also wir erinnern uns, in der letzten Folge ist ja Kevin mit seinen Goldklumpen ins Labor gegangen und der wird natürlich jetzt erstmal fachmännisch untersucht und die beiden, oder ich glaube Paula, ne, übernimmt das, ne, Monika übernimmt es ja, die möchte erstmal gucken, ob es denn wirklich sich hier um richtiges Gold handelt und dazu muss natürlich ein bisschen Gold erstmal von diesem Goldklumpen abgefeilt werden und das ist ja wirklich, also ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, es ist sehr viel, was da einfach abgetrennt wird und ja, also da
50
hätte ich
Euro,
an,
viel Spaß.
Da hätte ich an Kevins Stelle viel größere Augen gemacht und nicht erst bei der Salzsäure dann, weil, also, ne?
Ja, vor allem, weil du das ja auch nicht einfach so wieder dran kriegst, weil du das nicht schmelzen kannst im Labor. Wobei ich mich auch, also erstmal dieses Salzsäure-Ding natürlich, warum hat denn so ein Kinderlabor einfach Salzsäure da rumstehen? Das finde ich schon bedenklich.
Ja, ist so
ich finde,
offen,
das sollte nicht so sein.
Ja, das ist ganz komisch, aber in Schloss Einstein sind ja sowieso Sachen komisch, ne? Auch gerade wenn wir ja mal im Labor bleiben, dass da ja ein Holzboden, glaube ich, auch verlegt ist, ist halt ein bisschen komisch, dass da generell kein Feuerlöscher anscheinend ist, wie wir im Laufe der Folge erfahren werden, dass da kein Abzug oder so ist, wo man dann Sachen irgendwie experimentieren kann.
Es gibt auch
also,
keine Augendusche.
Halt keine Augendusche. Schutzbrillen haben sie wenigstens. Das ist ja schon mal etwas. Es gibt auch nicht so Gasanschlüsse oder Notausschalter oder so. Also das gibt ja wirklich gar nichts in diesem Labor. Es ist wirklich, als ob man einfach gesagt hätte, hier, wir haben hier noch einen Raum übrig. Bestelle mal einen Tisch rein und so ein paar Laborgegenstände. Das ist jetzt unser Labor. Und das ist halt auch interessant, dass in diesen ganzen Umbaumaßnahmen, die das Schloss dann ja im Verlaufe dieser 10 oder 8 Jahre, die das jetzt in Seelitz dann auch stattgefunden hat, dass da nie jemand auf den Gedanken gekommen ist, okay, aus diesem Labor, das dann ja doch eins der zentralen Orte ist in dem Schloss, aus dem machen wir jetzt mal ein ordentliches Labor. Ja, da hat ja niemand dran gedacht und das ist so ein bisschen schade.
Finde ich auch. Was noch ganz interessant war, das möchte ich noch kurz sagen, bevor wir weiter in die Geschichte reingehen, ist, dass die liebe Tine uns geschrieben hat, dass ihr dieses Goldnugget bekannt vorkommt. Und sie hat Insiderwissen, denn sie war schon mal im Filmpark Babelsberg und es gibt eine Attraktion, wo man diese Dinger da rausfischen muss. Das heißt, sie sind einfach durch den Park gelaufen, haben geguckt, was können wir hier nehmen und haben dann einfach das Goldigste genommen, was da rumgeflogen ist. Und das finde ich sehr lustig, dass man das dann schon erkennt. Weil wir haben uns ja letzte Woche gefragt, wieso, also ja, dass das schon recht groß ist und sehr auffällig und irgendwie für uns als Goldnugget an sich keinen Sinn macht. Aber es gibt eine Erklärung dafür. Fand ich sehr toll, die Information.
Ja, doch. Also vielleicht gibt es das ja sogar immer noch. Man kann dann auch zum Goldgräber werden und sein eigenes Goldnugget mit nach Hause nehmen. Und vielleicht wird das dann jetzt sogar hier in Schloss Einstein benutzt.
Ja,
wer weiß.
Könnte sein.
Jetzt machen wir hier richtig Werbung für den Filmpark. Aber das ist ja in Tradition von Schloss Einstein. Deswegen mal sehen. Nee, aber es wird eben mit dieser Salzsäure, die du schon angesprochen hast, jetzt erstmal getestet, ob das goldecht ist. Das kennt man ja auch aus den einstiegigen Goldgräber-Sendungen, beziehungsweise ich glaube eher den Goldtest, den macht man nicht in diesen Goldgräber-Sendungen, sondern eher in diesen Pfand-Sendungen oder wo man so Storage-Units.
Das liebe ich.
Ja.
Wenn hier so, gibt es in Amerika viel so Container oder so. Das sind gar keine Container, ne? Das sind so Rollen.
So Lagerräume, Storage-Units.
Genau. Und dann kannst du das kaufen blind. Also nee, du kannst einmal durchlaufen und dann überlegen, ob du drauf bietest. Aber manchmal auch blind. Und dann kaufst du das und dann ärgerst du dich, dass da nur Schrott drin ist. Oder es sind nur super teure Comichefte, wo eins schon $5,000 einspielt. Das sind eigentlich so die zwei unterschiedlichen Modi, die es da gibt. Wobei ich mich immer frage, für mich wirkt das so, als ob das am Anfang so eine Sache war, die wirklich genauso gemacht wurde und irgendwann haben die das doch einfach ausgestattet, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei jedem so eine hohe Trefferquote an wertvollem Zeugs drin hast. Das ist doch Quatsch.
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da ist der Produktionsaufwand für so eine ordentliche Sendung, wenn man das machen würde, viel zu hoch. So, da musst du bestimmt an einem Tag so 5 von solchen Auktionen mitmachen, an unterschiedlichen Orten.
Glaube ich nämlich
auch. Um überhaupt halbwegs gut Material zu haben, dann auch über einen langen Zeitraum. Und ich glaube auch, dass da viele Sachen einfach platziert werden. Und dann vielleicht sogar Leute wirklich dann so eine Unit kaufen. Und ich denke auch, gerade so eine Drehgenehmigung, ne? Also bei einer richtigen Auktion, ich glaube, da ist dann so vereinbart, okay, ihr müsst mindestens so und so viele Units dann auch wirklich kaufen.
Ja.
Und weißt du, dass das dann irgendwie so gehandelt wird. Aber das ist ja gar nicht unser Thema, sondern wirklich hier unser kleiner Goldrausch. Und der Goldrausch, der beginnt ja jetzt dann auch wirklich, weil die Kinder wollen ja wissen, woher das hat. Gerade so als Kind ist ja Gold so was ganz, ganz Tolles. Und man denkt sich, boah, ich brauche auch unbedingt Gold. Also, wenn da jetzt auf einmal.
Wirklich? Hast du das gedacht in deinem Leben? Den Gedanken hatte ich noch nie.
Doch, als Kind fand ich Gold unglaublich reizvoll. Voll.
Ja.
Und ich weiß auch, dass Freunde von mir in so einer, irgendwie im Urlaub oder so ein ganz, ganz kleines Fläschchen mal gekauft haben, wo dann so ein Blattgold-Schnipsel quasi in so einer Lösung oder so drin ist. Und dann haben die auch gesagt, boah, guck mal, das ist richtiges Gold. Und ich war so, boah, du bist ja reich. Und dann ist es aber mehr so für 5 Euro oder so.
Ja.
Und nicht so richtig wertvoll. Aber das fand ich immer irgendwie ziemlich cool und interessant. Und wenn man jetzt ja anscheinend so mitkriegt, dass Kevin einfach das irgendwo gefunden hat, dann ist man natürlich da sehr neugierig.
Klar. Ja, also das hätte mich auch, das fand ich auch immer interessant, also und sehr reizvoll auch, dieses Gefühl, ich gehe in die Natur und ich siebe da was und dann kommt da Gold. Das stimmt, das hat mich auch beschäftigt.
Ja, wir haben ja auch mal eine Zeit lang so Steine immer mit dem Hammer aufgehauen, um zu gucken, ob da Edelsteine drin sind. War es meistens nicht, aber haben wir viel gemacht.
Wir waren auch manchmal mit dem Metalldetektor unterwegs.
so Schatzsuchermäßig. Ja. Das ist natürlich cool. Ne? Und gerade als Kind. So, das ist ja. Ja, also da ist man ja auch nicht so demotiviert, wenn man nichts findet, beziehungsweise ich glaube, wenn man das jetzt als Erwachsener machen würde, wird man ja davon ausgehen, okay, wir finden jetzt hier nichts oder man geht wirklich an Orte wie zum Beispiel so einen Strand, wo auch Leute auf jeden Fall Sachen verlieren, wenn man auch was finden könnte.
Ja.
Aber das ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn du als Kind dann irgendwie dich auf die Socken machst und dann aber nichts findest.
Das stimmt. Naja, aber hier, also ich finde, Kevin macht das schon sehr intelligent, weil er will das ja nicht direkt verraten, was ja so eigentlich die erste Intuition wäre, weil das ist ja genau da, er hat sie ja da, wo er sie haben will, ne? Er hat ihre Aufmerksamkeit bekommen und sie fragen sich jetzt, wo das her ist und das ist jetzt quasi nur noch ein ganz kleiner Schritt, damit sie dann hingehen und auch umgraben, ne? Das ist ja im Grunde das, was er damit erreichen möchte.
Ja.
Und ja, er zögert ein bisschen am Anfang und es braucht schon eine kurze Zeit, bis er ihnen das verrät, dass er das da gefunden hat. Und das finde ich schon ganz clever. Der ist schon eine clevere Maus.
Und er möchte ja auch, dass sie versprechen, das nicht weiter zu erzählen.
Genau.
Was natürlich auch klug ist. Ja. Also er tut wirklich alles dafür, dass das geheim bleibt.
Ja.
Und wir sehen dann ja auch in der nächsten Szene, dass Sebastian und Hendrik sich in Schale geworfen haben, anscheinend auch sich Spaten gesichert haben, aber trotzdem so unauffällig wie möglich durch dieses Internat schreiten wollen, wo man sieht, okay, die haben auf jeden Fall was vor. Ich weiß nicht, was unbedingt, aber da, also wenn man ein bisschen neugierig ist, wird man da jetzt hinterhergehen.
Wenn du versuchst, unauffällig zu sein, dann sieht dir doch kein, also das sind die unauffälligsten Menschen, die es geben kann. Die haben beide so Regenjacken an, so wie so Öljacken von der Küste und auch Regenhüte, was noch viel auffälliger ist, weil es tröppelt ja auch draußen nur so ein bisschen, ne? Also es ist eigentlich ganz okayes Wetter, aber sie haben die ja auch an, damit sie die Schippen darunter verstecken können. Und,
ja, und das Sieb im Hut.
Ja, mein Sieb im Hut. Ich finde es sehr drollig, aber es ist schon, es hat, glaube ich, nicht so ganz gut geklappt mit dem Inkognito da runterlaufen.
Ja, und vor allem Thekla und Kim kommen denen ja dann auch im Foyer entgegen und die sagen, ey, wisst ihr schon das Neueste? Es wurde Gold gefunden. Das heißt, ab dem Moment weiß man ja, okay, Kevin hat das bei allen Leuten rumerzählt. Clever. Weil er ja eine findige, listige Ratte ist oder Maus. Und die sind natürlich jetzt auch hinterher, ne, dass sie so einen Spaten bekommen und da graben können. Und da habe ich mich gefragt, ne? Also Kevin sieht man ja jetzt gleich eigentlich nicht mehr beim Graben.
Nee, natürlich nicht.
Und ich denke mir so, Kevin müsste eigentlich mitgraben die ganze Zeit.
Ja.
Und immer mal wieder so ein bisschen was finden.
Ja.
So, das wäre das Schlauste. So hätte er noch ein Stückchen Gold oder
das
so.
Das stimmt.
Das wäre dann so, wo du denkst, okay, damit kriegt man die auch. Weil nachher sehen wir ja auch, dass niemand was gefunden hat und die auch recht frühzeitig eigentlich schon das Handtuch werfen.
Ja, wir haben übrigens eine Szene übersprungen, ne, im Lehrerzimmer, wo Herr Dr. Wolfert und Frau Hansen darüber reden, auch mal mit Guppi, der total überrascht ist, dass die Schüler jetzt gar nicht freiwillig da das umgraben wollen. Was mir dabei aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ich weiß auch nicht, ob es Absicht war, ist, dass Herr Dr. Wolfert Frau Hansen die ganze Zeit auf den Arsch guckt.
Ja, ja.
Was war das? Was ist denn los mit Schloss Einstein? Ich dachte, wir hätten diese Phase übersprungen, aber ist dir das auch aufgefallen?
Ja, auf den Arsch und aufs Dekolleté.
Ja.
Und es gibt ja auch nachher eine Szene, wo die, oder ich weiß nicht, ob es in dieser Folge oder in der letzten war, wo Frau Hansen an Herrn Dr. Wolfert vorbeigeht und Herr Dr. Wolfert so Ladies First mäßig sie vorbeigehen lässt und dann aber den Arm so rumschwingen lässt, als ob er ihr auf den Hintern hauen würde.
Cool.
Und das dann aber sein lässt. Also da hält er sich dann zurück. Aber da dachte ich mir auch schon, was ist denn jetzt hier los?
Ja, also das stößt mir sehr sauer auf, dass hier diese Referendarin die ganze Zeit so als Sexobjekt eingeführt wird. Das finde ich irgendwie schäbig von der Serie. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht.
Ja, vor allem, wenn man da auch noch sagt, okay, die hat jetzt diese Fotogeschichte, die nachher mit Manuela und so, ne? Die ist ja auch noch bei ihr.
Die
also,
ist als spicy Person eingeführt, dabei macht sie gar nichts die ganze Zeit.
Ja, das ist schon.
Sie kann wirklich
schon
nichts dafür,
komisch.
So wie die meisten Frauen, die als spicy Person irgendwo gelten. Naja, aber das fand ich wirklich. Nee.
Ja, ist unangenehm, ne? Also ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, das ist in dieser Folge, diese Szene, bei Minute 13:30 ungefähr. Ja. Da sieht man das, wo die sich auf den Weg machen und dann, ja, das ist unangenehm. ja, aber die Kinder machen sich dann eben auf den Weg und wir sehen dann auch, nee, das ist ja direkt jetzt schon auch die Stelle. Also Kim und Thekla sind dann im Lehrerzimmer und gehen zu Frau Hansen und zu Herrn Dr. Wolfert und sagen hier, wir würden gerne einen Spaten haben, um im Schulgarten umgraben zu können, aber es gibt leider keine mehr. Und da sind die LehrerInnen natürlich ein bisschen überrascht, weil, das ist doch überhaupt, also ne, das wollte doch niemand machen, dann geht doch mal zu Herrn Pasulke. Aber auch der hat schon alles, was er an schaufelartigen, spatenartigen Gegenständen irgendwie mal hatte, an andere Leute ausgegeben und Kim und Thekla haben momentan keine Möglichkeit, selbst umgraben zu dürfen.
Ja.
Und das ist natürlich dann doch verwunderlich für die beiden Herrschaften hier im Lehrerzimmer.
Ja, natürlich. Vor allem, weil ja es bisher sehr aussichtslos aussah, ne? Und da ja, werden die beiden auf jeden Fall, die haben sich bestimmt gesagt, da ist aber was mächtig faul im Staate Dänemark. Und dann packen sie ihre Sachen und gehen da mal hin, um mal zu gucken, was da überhaupt los ist. Und tatsächlich, das ganze Beet scheint schon ganz gut umgegraben zu sein. Ne? Da sind vereinzelt noch Leute, aber es fängt jetzt an, so ein bisschen zu ja regnen, schneien, keine Ahnung. Auf jeden Fall so Ekelwetter, deswegen packen die Leute schon so ein bisschen ihre Sachen zusammen. Und es scheint auch so, als ob die Kinder alle ein bisschen frustriert sind, weil sie natürlich alle nichts gefunden haben. Und ja, die gehen dann erstmal so zu denen hin und fragen die. Und irgendwann, ich glaube, sie haben am Anfang noch versucht, das so ein bisschen zu verschleiern, dass sie da nach Gold gesucht haben, weil es auch ein bisschen peinlich ist, ne?
Sebastian und Hendrik, ne? Die wollen natürlich nicht erzählen, dass jetzt hier Gold gefunden wurde, weil sie das Gold ja behalten wollen. Und die, glaube ich, schon ahnen, so wenn sie dann was finden sollten, dass sie kommen mit offenen Händen und sagen, hierher damit. Aber dann sind halt Thekla und Kim da, die alles direkt erzählen. Ja. Und da sieht man auch in den Gesichtern von Sebastian und Hendrik, dass sie das jetzt gar nicht mal so toll fanden.
Nee, genau. Ja, und dann ziehen die aber alle ab. Und Herr Dr. Wolfert und Frau Hansen bleiben übrig und graben noch so ein bisschen weiter und werden dann von den Tönen der Feuerwehr, die kriegen ihre Aufmerksamkeit. Und finde ich ganz interessant, dass Herr Dr. Wolferts erste Assoziation ist, da hat sich jemand vor einen Baum, ist jemand wieder vor einen Baum gefahren, wo ich so dachte, okay, es ist eine Sache, die hier öfters passiert, weiß ich nicht.
Vielleicht dorfmäßig, ne?
Ja.
So trinken unter Alkohol, das könnte ja oft vorkommen, oder, ne? Also weiß ich jetzt nicht, aber das wäre so vielleicht recht naheliegend.
Ja. Und Frau Hansen.
Oder auch, dass irgendwie Kinder mit Autos fahren auf dem Dorf.
Oh ja, da kenne ich auch Geschichten.
Noch eine Möglichkeit.
Ja.
Und ja, also das wären jetzt so meine Erklärungsansätze.
Ja, nee, und also auf jeden Fall sehen sie keinen Handlungsbedarf, außer Frau Hansen, die fängt nämlich mit einem Stoßgebet an. Und das findet Herr Dr. Wolfer sehr irritierend. Er fragt, was machen Sie da? Und sie sagt, ja, ich schicke immer ein Gebet hoch. Und dann sagt er, ach so, ja, stimmt, ihre Mutter ist ja Pfarrerin. Und dann sagt sie, ja, das hat damit eigentlich nicht viel zu tun. Und dann macht sie irgendwie so ein ganz komisches Geheimnis auf, wo sie so denkt, das habe ich irgendwie von jemand anderem, aber das ist eine lange Geschichte, da habe ich gerade keine Zeit für. Und dann streckt sie sich so, wie jemand, der sehr viel Zeit hat eigentlich. Also offensichtlich will sie es ihm einfach nicht erzählen, was ich sehr schade finde, weil mich hätte das interessiert. Und ich frage mich, ob wir die Auflösung dieser Geschichte noch bekommen, aber ich glaube nicht, ne?
Ja. Ich weiß das auch nicht, aber ich hatte auch gedacht, so, ey, das bietet sich doch jetzt richtig gut für eine andere Geschichte irgendwann mal an.
Genau.
Dass man da nochmal dran anknüpft.
Ja, was
und
richtig tragisch.
Da wollte ich jetzt auch eigentlich die Serie loben dafür, dass sie mal so ein bisschen weiterblickend Sachen schon mal einführt und
so ein bisschen wie
man
die,
sich schon Gedanken gemacht hat.
Wie die Angst von Herrn Dr. Stolberg, dass ein Feuer ausbrechen könnte, dass das ja seine größte Angst ist in der Schule. Das hatten wir auch vor ein paar Wochen. Und siehe da. Jetzt geht es schon in Erfüllung.
Ja, wir sehen aber erstmal noch, wie Dr. Wolfert ja wirklich in einen Goldrausch auch gefallen ist. Also er möchte jetzt auch gerne Goldnuggets finden.
Ja, sehr lustig.
Und ist dann natürlich wieder mal so ein bisschen Comic Relief mäßig unterwegs. Und dann sehen wir aber auch, wie Kevin schon mal so dran vorbeiradelt und diesen ganzen Acker jetzt wirklich ja umgegraben vorfindet und sagt, ja, vielen Dank für die erste Ernte, da freue ich mich doch.
Ja.
Und da sind die beiden aber auch so, okay, dann hast du also hier Gold gefunden und man sieht so, wie Kevin abwägt zwischen ja oder nö, ich habe es einfach nur erzählt.
Ja.
Und er entschied sich jetzt hier einfach für die Version weiter zu lügen.
Ja.
Was er meistens eine schlechte Option ist, ne, weil die wissen ja schon haargenau, dass er da kein Gold gefunden haben wird.
Ja.
Und jetzt spielen die natürlich so Bad Cop mäßig. Naja, dann gib das mal her, weil das ist ja Eigentum der Schule.
Das fand ich aber richtig gemein, weil er hat ihnen ja geholfen Und sie könnten ihn doch dafür loben, dass er das gemacht hat und ihn einfach so enttarnen und das, ja, die ganze Sache wäre geritzt. Aber jetzt, also ich finde es schon, sie setzen ihn ja richtig unter Druck, weil das ist ja gar nicht sein Gold, sondern das von seiner Mutter und anscheinend ja auch mit einem emotionalen Wert. Und irgendwie, ja, also das, da hatte ich ein bisschen Mitleid mit dem guten alten Kevin.
Ja, zu Recht. Also das ist schon, ist fies, aber ist natürlich, ja, also ist schon auch irgendwie lustig, wie, ja, wie die beiden Lehrerinnen da gegen Kevin sich verbünden. Man hätte irgendwie aber trotzdem gehofft, dass es noch diese Auflösung gibt, ja, ne, dass sie sagen, okay, nee, wir wissen schon, dass es nicht dein Gold ist. Aber ich glaube, so wie es in den nächsten Folgen weitergeht, wird da einfach erstmal so, nö, das ist jetzt unser Gold, ja, wirklich dran festgehalten. Und das ist natürlich ein bisschen schäbig.
Das ist schon sehr fies. Wobei, ich war mir nicht sicher, ob sie ihm die Geschichte jetzt einfach tatsächlich glauben oder ob sie wissen, dass er jetzt gelogen hat. Du hast schon das Gefühl, ja, weil am Anfang hatte ich das Gefühl, ja, es ist für alle klar, das war hier eine ausgedachte Geschichte, damit die das umgraben. Und dann, ja, gab es aber irgendwie diesen Switch, wo ich mir nicht mehr sicher war, ob das jetzt doch wirklich von allen geglaubt wird oder ob die jetzt tatsächlich denken, ja, nee, okay, dann ist es ja unser Gold.
Ja, also vielleicht bei Dr. Wolfert, weil er ja wirklich selbst auch nach Gold gräbt, ja, dann, ne, und irgendwie auch kurz euphorisch wird, als er da einen Klumpen Dreck findet. Vielleicht ist bei dem das wirklich so, okay, hier ist Gold gefunden worden. Und bei Frau Hansen ist, glaube ich, die soll ja auch so ein bisschen jung und cool sein, ja, und so. Ich glaube, die weiß relativ schnell, wo der Frosch die Locken
das
hat.
Das glaube ich nämlich
und
auch, ja.
Spielt dann einfach nur mit.
Ja, das ist die Geschichte für diese Woche. Aber die panischen Augen von Kevin, das ist der Cliffhanger für die nächste Woche. Das finde ich auch wieder eine ganz gute Einstellung. Natürlich nicht so cool wie diese Kamerafahrt bei der Beschwörung von Albert Einstein. Ich fand es richtig traurig, dass die Geschichte jetzt zu Ende ist. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Aber anscheinend war das einfach nur so eine Aufklärungsgeschichte von wegen, naja, man kann nicht mit Geistern reden. Paranormale, ja, Sachen sind immer irgendwie mit naturwissenschaftlichen Ereignissen zu erklären. Und die haben es einfach hängen lassen. Ich fand, hätte das richtig cool gefunden, wenn jetzt so eine kleine ESO-Sekte da passiert wäre oder die hätten irgendwie so ein...
Das kommt doch noch alles, Katrin. Beziehungsweise nicht ESO-Sekte, aber so eine Gothic.
Ja, aber das ist ja was ganz anderes.
Und Gemeinschaft.
Ich hätte das cool gefunden.
Ja, aber das gefällt mir auch gut.
Wenn also das hier mehr in den Raum getragen worden wäre. Dafür, dass es so groß gemacht wurde innerhalb von 2 Folgen mit der Projektwoche, die man nicht gebraucht hätte dafür. Alles Mögliche und dann haben die das jetzt einfach fallen lassen. Nach 2 Folgen.
Ja, die gesamte Projektwoche ist ja auch vorbei, ja, ne? Durch den Schulgarten.
Das war das einzige Projekt.
Da sind
Projekt.
Die sich gegenseitig in die Quere gekommen. Ist natürlich sehr, sehr schade. Wir sind dann aber jetzt hier erstmal bei der zweiten Geschichte unterwegs. Und zwar Juppie, Philipps Pyromanie. Wir sehen Philipp Schwers zusammen mit Max bei Giovanni. Zum Glück hat Giovanni noch auf. Da kommen wir ja nachher, ja, in einer anderen Folge oder in einer anderen Geschichte zu. Aber man sieht, Philipp ist, wie Philipp nun mal ist, wenn er ein bisschen schlecht gelaunt ist.
Ja, launisch.
Es ist knatschig. Ich würde knatschig sagen.
Ich hasse das.
Es ist wirklich wie so ein kleines Kind.
Ja, ich hasse das, wenn Leute so sind. Ich finde, ne, schlechte Laune sei jedem mal gegönnt zwischendurch. Aber dann geh halt kein Eis essen mit jemandem, sondern versuch das irgendwie loszuwerden. Aber ich hasse das, wenn Leute so offensichtlich schlechte Laune haben und das dann so auch dann erstmal nichts sagen, sondern dann muss man das ihnen so aus der Nase rausziehen, was denn jetzt mit ihnen ist. Und der Grund, wieso er knatschig ist, ist ja auch, also lächerlich wenig irgendwie. Also ich weiß nicht, das hat mich genervt.
Ist es. Ja, also Philipp ist so ein kleiner Choleriker ja auch einfach,
ja,
ne?
Das hat er von seinem
und
Vater
geerbt. Das kommt
geerbt.
Halt immer wieder ganz gut durch, genau, das denke ich auch. Er hat aber auch eine neue Frisur. Vielleicht ist er auch nicht mit dem Schnitt zufrieden. Das kann ja auch sein.
Das kann passieren. Das,
ja, vielleicht
das
ist es zu kurz geworden.
Kenne ich nur zu gut. Ich habe mir mal einen Pony schneiden lassen und habe danach einfach 3 Stunden geheult, glaube ich, weil es so scheiße aussah. Und bei einem Pony weißt du ja auch, da kann ich jetzt nichts machen. Weil das kannst du auch nicht
so. Hast du selbst geschnitten?
Nein,
oder
beim
schneiden
Friseur.
Lassen?
Beim Friseur. Die Zeiten, wo ich das selbst geschnitten habe, das habe ich relativ schnell unterbunden, als meine Friseurin gesagt hat, man sieht das. Da war ich aber auch noch,
ja,
viel kleiner.
Manchmal ist ja so eine ehrliche Antwort dann auch ganz gut.
Ja, da, wenn man so denkt, naja, das ist ja nur so ein bisschen Haare abschneiden, Nee, aber das kann ich gut nachvollziehen. Aber da würde ich das auch nicht. Ich meine, ja, dann zieh halt eine Mütze an, fertig.
Ja, aber nee, Philipp ist weiterhin knatschig. Und Max hat ja dann erstmal so ein paar Ideen, ne? Und sagt so, ey, wie wär's denn mit einer Krawatte? Ich schenk meinem Papa immer eine und bemal die dann auch und so. Wo du denkst so, ja, okay, als Kind kann man das irgendwie noch machen.
Peak 90er, finde ich. Diese Seidenmalerei-Geschichte ist danach nie wiedergekommen.
Ja, aber also ich würde auch sagen, immer ganz cool. Das war jetzt auch eigentlich so das letzte Jahr, in dem Max das hätte machen können. Ich glaube, irgendwann ist der Witz auch auserzählt. Dann dauert es nochmal 10 Jahre und dann kannst du ihn wiederbringen. Aber jetzt ist eigentlich so, ist vorbei, oder?
Meinst du, der Vater der trägt so die alt. Dann, wenn er zur Bank geht?
Ja, bestimmt ist das so eine Rosenmond, Gründonnerstag. Geschichte.
Nee, Stefan. Nee,
Donnerstag, Karneval. Weißt du, Karneval, Donnerstag. Ach, hat ja auch was mit Karneval zu tun. Nee, hier der Donnerstag bei Karneval. Fett da wird Donnerstag. Doch Fett Donnerstag. Da wird das Rathaus doch gestürmt und dann werden alle Krawatten abgeschnitten. Und ich glaube, für so einen Anlass ist dann so eine Krawatte ganz gut.
Nee, ich finde, das ist was für so einen Bankangestellten, der mal am Funny Friday eine Krawatte anzieht.
Der auch bunte Socken anzieht, um zu zeigen, dass er flippig ist.
Ja, genau. Nee, aber
dass
vielleicht
er gar nicht, dass die Firma ihn nicht so klein kriegt, wie sie es gerne hätte.
Vielleicht hat ja Max auch eine kreative Ader, von der wir nichts wissen. Und die Krawatten sehen total gut aus.
Ja, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich jetzt auch nicht so richtig. Aber ich kann mir auch Herr Schwers nicht gut mit so einer selbstbemalten Krawatte von Philipp vorstellen. Ich glaube, der wäre sehr verwirrt, wenn er die kriegen würde. Und da sagt
ja,
Philipp,
sagt ja auch Philipp,
ja,
ne?
Der trägt keine Krawatten, ja.
Ja, es passt ja auch, also als Malermeister stört ja jetzt so eine Krawatte auch, ne? Also stell mal vor, du hast dann irgendwie deinen Krawattenclip vergessen und dann hängt die Krawatte die ganze Zeit in so einem Farbtopf. Also,
Krawattenclips habe ich auch nie verstanden. Trägt man das noch oder ist es auch? Ich verstehe das
aber
nicht.
Es kommt drauf an, wie förmlich du unterwegs bist.
Okay, ist
und
es
wie
eher förmlicher oder informeller?
Ich würde eher sagen förmlicher.
Okay.
Und es kommt natürlich auch drauf an, ob du noch einen Sakko drüber anhast oder nicht. Weil wenn du einen Sakko anhast, dann brauchst du das, glaube ich, nicht. Also ich bin da auch jetzt nicht so bewandert. Aber ich glaube, mit dem Sakko hast du ja was die Krawatte noch so ein bisschen abhält. Aber wenn du nur ein Hemd und eine Krawatte anhast, dann schwingt die Krawatte ja quasi die ganze Zeit rum. Mm. Und wenn du dich nach vorne bückst, dann ist sie ja auch auf einmal irgendwie in zum Beispiel einer Suppe drin oder so oder im Essen. Das stört natürlich. Du musst jetzt ja gucken, dass die nicht dreckig wird.
Interessant. Ja, da habe ich wirklich
aber,
gar
also
keine
so
Verträge.
Also so erkläre ich mir das. Ich habe da auch nicht so richtig Ahnung von.
Ich verstehe auch immer Kummerbünde nicht. Kummerbund und diese Westen, Anzugswesten, habe ich auch überhaupt nicht, weil ich glaube, Leute finden das total stylisch und ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, habe ich komisches Verhältnis zu. Aber tragt, was ihr wollt, ne? Also wie immer. Ich raff's nur nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, da habe ich keinen Zugang zu.
Ist ja auch nicht schlimm. Aber er hat dann irgendwie eine Idee bekommen, also Philipp, und zwar als Giovanni Geburtstag feiert im Hintergrund bei einem Tisch. Da gibt's dann so ein kleines Feuerwerk, Eistorte oder Eisbombe-Torte, wo dann so
Wunderkerzen sind das, ne? Es ist kein Feuerwerk. Ich finde es schon ein bisschen affig, dass das hier in die gleiche Kategorie eingeordnet wird, weil das kann man ja wirklich nicht zu der gleichen Sache bringen, oder? Mhm. Wie siehst du das? Ich weiß nicht.
Also ich finde, es gibt halt so normale Wunderkerzen, die man so, ne, die so einfach nur so eine Metallstange mit so Pulver drumrum sind, die man dann anzündet und so ein bisschen pritzelt. Aber das bei Giovanni, das ist ja schon so ein bisschen mehr. Also das sind ja wirklich so, wo die Funken so rausgeschossen werden quasi. Es ist immer noch kein Feuerwerk in meinen Augen, aber es ist schon mehr als eine Wunderkerze.
Stell dir mal vor, jemand wird sagen, ja, wir haben auch Feuerwerk organisiert und dann brennt einfach nur
aber ich hab dir gesagt, es ist für mich kein, ne, also für mich ist es kein Feuerwerk, aber es ist halt Okay. Schon mehr als eine Wunderkerze. Es ist irgendwas dazwischen. Na da gut. Müsste man jetzt diesen Fachbegriff kennen von, oder wahrscheinlich ist es eine Wunderkerze. Ja. Aber ich finde, es ist mehr als eine Wunderkerze. Okay. Es ist schon so ein bisschen mehr Pyrotechnik.
Ja.
Ja, aber das bringt Philipp jetzt auf die geniale Idee, ein Feuerwerk zu veranstalten. Und zwar ein riesengroßes. Und dass das nicht so richtig funktioniert, ne? Ja, da hätte man vielleicht auch selbst drauf kommen können, weil so ein Feuerwerk ist natürlich unheimlich teuer, ja, wenn man das von einem Fachmann machen möchte. Und für alles andere fehlt einem so ein bisschen das Know-how.
Ja, das darf man doch auf keinen Fall machen, dass das hier sowieso schon als Möglichkeit überhaupt mit in den Raum geworfen wird. Ist ja schon ein bisschen absurd. Also du darfst ja Feuerwerk in Deutschland nicht mal kaufen, so unter den normalen Umständen, ja, außer an Silvester halt. Und du brauchst auch eine Sondergenehmigung dafür, wenn du das abschießen lassen willst für eine Hochzeit oder so. Und das selber herstellen, da kommt man schon mal in ganz andere Gefilde. Und ja, finde ich auch interessant, dass da, wo er das dann nachher recherchiert, also er macht ja so eine Internetsuche, dass es direkt auch so kommt mit Anleitung und so. Das ist auf jeden Fall keine Webseite, die ich empfehlen würde zu besuchen, wo sowas erklärt wird. Ja, aber also die Idee, ein Feuerwerk zu haben für so ein Firmenjubiläum, die ist ja naheliegend und auch ganz gut, ne? Da wird jeder Event-Techniker sagen, ja, das ist eine gute Idee. So, für so ein großes Event.
Ja, finde ich auch.
Ja, das gibt gut Aufmerksamkeit, da hat man irgendwie was Besonderes, das ist irgendwie auch nichts, was danach noch irgendwo rumsteht und keiner braucht, ne? Also das Krawattenproblem haben wir da nicht, sondern ist eine gute Sache eigentlich, aber ja, das jetzt als
ja,
Kind...
vor allem... Ja, so Feuerwerk ist ja auch vor allem echt cool. Ja. So, wenn das ja ein gut gemachtes Feuerwerk ist und nicht irgendwie, also ich bin jetzt kein großer Freund davon, an Silvester so dieses Feuerwerk zu erleben, weil das ist halt einfach nur so 1000 Leute schießen selbst Feuerwehrkörper hin und her und total unkoordiniert und so. Also das hat natürlich, ist auch schön, so ist nicht. Aber wir haben ja auch schon mal so ein Feuerwerk gesehen, das so choreografiert wurde.
Das war toll, da wollte ich nämlich auch noch mit dir drüber sprechen. Das, ja, war schon viel
das
krasser,
ist halt,
ne?
Viel cooler irgendwie.
Ja, das war in Kanada. Ich war auch schon mal in Deutschland bei sowas, aber in Deutschland, also ich will nicht die Person sagen, die sagt, aber in Kanada, man muss dazu sagen, das war so ein Wettbewerb, ne, da wo wir in Kanada waren, wo wirklich so die Besten des Landes das gemacht haben. Aber da hat man mal gesehen, was man damit alles machen kann. Ich finde selbst die organisierten Sachen, die ich bisher so in Deutschland gesehen habe, manchmal auf so Kirmes, Jahrmarkt, Sachen oder so an großen Gewässern, so ist das ja auch oft, auch mit so einer Kirmes verbunden, so rein in Flammen oder so oder Ruhe in Flammen. Fand ich bisher eigentlich immer enttäuschend, weil es mehr so geknallt hat und dann war es ein bisschen bunt. Aber das, was wir in Kanada gesehen haben, das war ja richtig mit, das hat auf Musik gepasst, da waren Bilder in der Luft, da waren, das war schon krass. Es
war eine Show.
Ein einmaliges Erlebnis, würde ich sagen, da erinnere ich mich immer noch dran. Das war schon ganz anders. Da hast du gemerkt, ja, das ist ein richtig krasser Job, so das hinzubekommen.
Ja. Also ja, da ist einfach ein bisschen mehr hinter, als einfach nur eine Rakete anzuzünden und dann machst Puff.
Ja.
Ja, und wenn man das dann irgendwie auch, ich finde auch, es muss ja nicht ganz so groß aufgezogen werden, aber wenn man das so ähnlich hinkriegt, zum Beispiel auf einer Hochzeit oder so, so ein Herz irgendwie in die Luft schießen.
Ja, das ist schön.
Das, ja, also das finde ich dann auch irgendwie ganz cool und dass das Philipp jetzt alleine so hinkriegt, auch mit seinem Plan, ne, irgendwie die 20 und den Namen von Philipps Vater oder so in die Luft zu projizieren, das ist ja schon sehr ambitioniert und für jemanden, der da gar keine Erfahrung in dem Feld hat, ist das ja auch vielleicht einfach so zu viele Sprossen auf einmal genommen, ne? Also dass das nicht so richtig gut funktioniert im Endeffekt, das hätte man vielleicht auch, ja,
vorher ahnen können, ja. Er geht dann ja auch ins Labor, ne, zu, wer ist das, Monika, oder? Nee, gar nicht. Paula ist da. Paula und redet damit ein bisschen mit der drüber und sie wehrt das ja auch sofort ab, so wie wir auch, und sagt, das kannst du hier nicht bringen. Das ist also im Labor auf gar keinen Fall. Da haben wir Mädels auch die Leitung und wir erlauben dir das nicht. Was ich ganz schön fand, dass es so anscheinend so ein Laborteam gibt von ihr, Alexandra und Monika, die so ein bisschen gucken, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, und sie sagt direkt, nee, das wird hier gar nichts, Philipp, und beruhig dich mal, und hier, das darfst du hier auf gar keinen Fall machen. Und er sagt ja auch so ein bisschen sneaky, naja, Frau Galwitz muss es ja nicht wissen, und sie sagt so, nein, auf gar keinen Fall, hör auf, und geht dann aber, und naja, dann nimmt das Unheil seinen Lauf so ein bisschen, ne?
Ja, so sieht's dann aus, weil er mit Max zusammen dann ins Labor wieder reinkommt und alles irgendwie zusammengekramt hat. Und dann möchte Max ja auch gerne mitmachen, ja. Darf er aber nicht.
Ich würde Max auch aus sowas raushalten. Rausgeschmissen.
Ja, ich glaube, als Kind hast du da schon Bock drauf, irgendwie da so mit, also so Feuer ist ja auch einfach unheimlich interessant, ne? Ja. Und das macht ja auch viel Spaß. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Weitblick hätte auch Max gesagt, ja, also ich helfe dir höchstens, hier die Sachen reinzutragen. Ja. Aber eigentlich möchte ich damit nichts zu tun haben.
Nee.
Wir hatten auch noch vorhin diese Szene, wo Herr Pasulke kurz mit dem Heizlüfter reinkommt, weil im Labor irgendwie die Heizung ausgefallen ist. Vielleicht hat das auch noch damit zu tun, dass jetzt gleich nämlich dann, wie du ja auch schon erwähnt hattest, die Feuerwehr gerufen werden muss, weil man Rauch im Flur bemerkt.
Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass der Heizlüfter nicht einfach nur dahingestellt wird, sondern es wird schon gesagt, so, ja, die Heizung ist ausgefallen, ich stelle den jetzt hier hin. In einer moderneren Serie hätte man den, glaube ich, einfach nur dahingestellt, als so eine Sache, die man mitbekommen kann als Zuschauer, aber nicht muss, und dann wieder vergisst und dann sich später wieder drin erinnern kann. Ich fand, das war hier so ein bisschen holzhammermäßig, dass hier das alles erklärt wird, was mit dem Heizlüfter jetzt ist. Das, ja. Ja, also so ein bisschen Show, don't tell hat man hier schon krass verletzt, finde ich. Aber ja, also Philipp experimentiert ein bisschen, gleichzeitig steht der Heizlüfter da rum. Und dann kommt eine Szene, die ich ganz toll fand, und zwar von Josephine und Franz, die sich über ihren Nachmittag unterhalten. Und Josephine, ich vergesse mal, dass sie zusammen sind, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da fand ich die schon süß zusammen.
Ja, sie reden nämlich darüber, dass sie gerne, oder dass Franz gerne mit Josephine ins Kino möchte. Und Josephine sagt aber, naja, ich muss halt für Mathe üben, ne? Ich schreibe da einen Test oder eine Arbeit drin. Und dann muss ich einfach üben. Und Franz ist einfach so ein bisschen genervt und auch ein bisschen so, hey, aber du hast doch gestern schon dafür geübt, ja. Das reicht doch. Und man denkt so, ah, okay, so funktioniert das. Ich finde ja immer, ich weiß, das ist nicht gut, aber so der letzte Tag vor der Klausur,
ja.
Da ist halt wirklich so, da lernst du auf jeden Fall so, und wenn es einfach nur sich nochmal so Sachen ins Gedächtnis rufen ist, aber also wir beide sind ja auch einfach so Stresser, ne?
Ja.
Wir können, also oder ich kann, wenn ich weiß, dass ich in einer Woche eine Arbeit schreibe oder eine Klausur, dann weiß ich, dass ich eine Woche lang vorher mindestens keinen Freizeittermin mir wahrnehme, weil ich es nicht mit mir vereinbaren kann, dass ich dann irgendwie nicht gelernt habe oder zumindest mir nicht die Zeit zum Lernen frei halte. Ja. Ob ich dann wirklich die ganze Zeit lerne, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Da ist es nämlich eher so, nee, ist nicht so, weil bringt ja auch nichts. Aber dann guckt man halt irgendwie noch so ein bisschen Film oder so oder Fernsehen.
Nicht mal das gönne ich mir.
Aber ich gehe nicht außer Haus.
Nee, ich lerne dann die ganze Zeit. Das ist richtig ungesund. Ich habe das im letzten Jahr auch ein bisschen übertrieben, wo ich wirklich morgens einfach ab 7 Uhr gelernt habe bis abends 24 Uhr. Und dann irgendwann gemerkt habe, das ist nicht gesund. Das tut einem nicht gut. Und dann auch wieder angefangen habe, mehr das Haus zu verlassen. Weil man auch merkt, wenn man Pausen zwischendurch macht, dann setzt es sich schon. Und dann lernt man irgendwie mehr in einer kürzeren Zeit, weil man dann wieder Energie dazu hat. Aber ja, das war, da musste ich auf eine Hochzeit in der Woche vor der Prüfung. Und dann musste ich das quasi alles vorher schon lernen, damit ich das dann am Tag vor der Prüfung einmal noch durchlesen konnte. und so, weil ich kann ja nicht auf der Hochzeit lernen.
Und nee, das, aber hast du geschafft?
Das habe ich geschafft. Es war, es ist alles sehr gut gelaufen. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Nee, genau, das hat mich nämlich dann auch komplett aus meiner Sicherheitszone rausgebracht, weil ich dann ja mein normales System, und zwar mein Leben aufgeben für mindestens eine Woche, nicht benutzen konnte und dann da ja auch keinen normalen Schlafrhythmus habe auf so einer Hochzeit, ne? Die hat auch 4 Tage gedauert, von daher,
ja.
Ja, das war alles komplett gegen meine Intuition, aber es hat sich gelohnt. Ich bin sehr froh, dass ich da hingegangen bin und nicht gelernt habe. Aber trotzdem. Also, ja. Aber ich mag auch, wie Josephines Anspruch ist ja einfach nur eine 3, finde ich, ist auch eine gute Einstellung erstmal dazu. Erstmal durchkommen einfach, ne? Scheint auch eher größere Probleme mit Mathe zu haben.
Ja, sie ist ja eher poetisch unterwegs, literarisch. Ja. Nee, und die merken dann irgendwann aber, dass es ja komisch riecht und dann sehen sie diese ganz, ganz großen Rauchschwaden, wo man dann auch irgendwann denken würde, okay, wenn da so viel Rauch anscheinend in den Fluren schon ist, dann könnt ihr nicht, wenn ihr einen Flur weiter seid, das nur so ganz, ganz langsam riechen, sondern dann müsste der Geruch ja dann doch ein bisschen größer schon sein. Und Herr Pasulke kommt dann ja auch zum Glück dazu und sagt dann auch, ey Kinder, ihr geht raus, ich rufe jetzt die Feuerwehr und dann überlassen wir das den Profis.
Ja, apropos Profis. Ich habe das Gefühl, die hatten noch nie eine Brandschutzschulung in diesem Schloss. Was ist das? Es gibt keinen Sammelplatz, es gibt keinen Alarm, es gibt gar nichts.
Es gibt niemand, der irgendwie durchzählt so richtig.
Nichts, kein Konzept. Das ist ganz, das kann doch wohl nicht sein.
Ja, weil wir sehen dann ja, wie Herr Dr. Schallberg, die Feuerwehrleute, da eigentlich die ganze Zeit nur so umgarnt und fragt, was denn los sei jetzt. Und dann kommt ja Max irgendwann kurz rein und sagt, ich glaube, Philipp fehlt noch. Und dann ist der auch direkt so, unsere externen SchülerInnen, ja, stimmt. Und es ist natürlich auch unheimlich schwierig, wenn du so ein Internat bist,
ja,
da irgendwie den Überblick zu haben, wer war denn überhaupt im Haus und wer ist irgendwie
wer sollte wo weggegangen. Sein?
Weil die müssen sich ja auch nicht abmelden, um zu sagen, ich bin jetzt bei Giovanni oder so, sondern die sind halt dann einfach weg.
Ja.
Und was ja auch gut ist, ne? Weil ja, stell mal vor, die müssten sich immer abmelden, wenn sie die Tür verlassen.
Ja.
Also das ist ja, nee, das wäre ja nix.
Nee, genau. Also das stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor. Aber ja, also das ist ja alles ein großes Kuddelmuddel. Aber zum Glück haben wir den Brandschutzleiter, den ich eben schon gesagt habe, den Herr Schulz von der Feuerwehr. Hier steht und bei dem Schloss Einstein, Wiki, steht, Herr Schulz ist in leitender Funktion bei der für Seele zuständigen Feuerwehr tätig. Ja, damit fällt ihm auch die Einsatzleitung zu, als Philipp Schwers mit Experimenten im Schülerlabor einen Brand auslöst. Oha, hier wurde aber schon eine Wertung vorgenommen im Schloss Einstein-Wiki. Ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann. Ja, aber Herr Schulz hat die Sache unter Kontrolle, ne? Ich finde das ganz interessant. Ich war ja letztens in der Uni, als die evakuiert wurde wegen einem Feueralarm. Und da ist die Feuerwehr nicht ins Gebäude gerannt, sondern die sind ganz langsam da reinmarschiert und haben sich einen Überblick verschafft. Und das war viel ruhiger und langsamer, als ich das gedacht hatte, dass das abläuft. Das fand ich sehr interessant. Das war auch kein Probealarm oder so, sondern tatsächlich irgendwie ausgelöst durch irgendwas. Nicht durch Feuer zum Glück, aber auf jeden Fall war da keiner drauf vorbereitet. Und das war schon spannend, weil ich gedacht hätte, okay, hier herrscht jetzt gleich eine große Hektik und Schnelligkeit, aber anscheinend ist da auch die Strategie, da besonnen ranzugehen und erstmal die Lage zu checken.
Vielleicht haben sie da auch so ein bisschen aus Schloss Einstein gelernt und gesagt,
ey. Das ist ein Schulungsvideo. Guck mal, wie der Herr Schulz
so
das
nicht.
Macht. Und jetzt das Gegenteil.
Das können wir doch alle besser.
Genau.
Ja, Herr Schulz nimmt dann ja auch die Maske von Philipps Gesicht direkt weg, sobald Philipp den Fuß der Treppe erreicht hat. Er wurde nämlich von 2 Feuerwehrleuten geborgen. Und hätte ich mir auch gedacht, okay, man geht vielleicht jetzt erstmal
an die frische
raus,
Luft, ja.
An die frische Luft. Aber nein, man bleibt in diesen im Foyer, wo auch immer, also wo ja auch schon mittlerweile Rauchschwaden drin sind. Und man ja, man bleibt da jetzt einfach mal. Man holt auch keinen Krankenwagen oder so dazu, weil wozu? Und dann geht es ja eher darum, wie das Haus denn beschaffen ist, beziehungsweise wann man denn wieder ins Haus gehen könnte. Mhm. Und da sagt er, naja, also da müssen wir jetzt erstmal, also das Dachgeschoss oder das Obergeschoss ist ja nur betroffen von diesem Brand. Und da ist dann auf jeden Fall das Labor schon mal nicht zu gebrauchen in nächster Zeit. Aber dann vielleicht, also ne, da muss man halt gucken. Scheint aber auch so, als ob da jetzt erstmal noch jemand von der Versicherung oder so kommen würde, ne?
Ich habe gerade in meinem Kopf so ein Bild von einer viel interessanteren Geschichte, die man hier rausmachen könnte, nämlich, die müssen alle eine Woche oder so woanders schlafen. Dass sie alle in der Turnhalle schlafen müssen oder so, oder in der Lagerhalle. Nee, aber in der Turnhalle zum Beispiel.
Ja.
Und dass sich darüber so Streits entwickeln und so, so Sachen, das hätte ich richtig cool gefunden. So ein bisschen.
Ja, das hätte man heute gemacht,
so,
ne?
Ja, so ein bisschen wie diese Klassenfahrtsgeschichte, die es dann später gibt, wo die dann draußen campen müssen, weil die so tun, als ob der Bus liegen bleibt. Das hätte man hier auch schon gut haben können. Das hätte bestimmt eine tolle Geschichte gegeben.
Ja, oder zumindest, dass irgendwie der Jungentrakt oder so geräumt werden müsste. Ja. Es müssen ja nicht direkt alle,
oder dass
sondern nur irgendwie so ein paar Zimmer.
Leute das Zimmer teilen müssen, die das sonst nicht machen und irgendwie alle zu zehnt in einem Zimmer geschlafen werden muss. So.
Ja,
hätte ich voll
sowas.
Cool gefunden.
Oder genau, oder da müssen die Mädchen, die gar nicht eigentlich betroffen waren, so zusammenrücken und Zimmer frei machen. Ja. Ja, da hätte man schon andere Sachen noch mal draus machen können. Wurde natürlich nicht. Aber das sind wir ja gewöhnt. Wir haben immer bessere Ideen als die ganzen Autoren, die Serie über all die Jahre begleitet haben.
Nee, also das ist schon okay so, ne? Ich mag auch die Geschichte sehr, sehr gerne. Ich finde das total spannend. Das ist auch der Grund gewesen, wieso ich die nächsten Folgen mir dann in einem Rutsch durchgeguckt habe, weil ich wissen wollte, woran es denn jetzt lag und wie das jetzt gemacht wird und das moralische Dilemma dahinter und so. Das finde ich schon spannend erzählt, auch mit Kevin und seinem Gold. Schon ganz gut. Naja, diese Geschichte ist jetzt schon zu Ende, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, dann.
Du hast ja weitergeguckt.
Nein, ich meine für
diese
Folge
ist es vorbei.
Ja, weil ich dann gesagt hätte, da hätte ich eine ganz tolle Überleitung benutzt, nämlich anders als die nächste Geschichte, denn die ist wirklich komplett unnötig. Das finde ich auch das Einzige, was die Folge so ein bisschen runterzieht, weil das waren jetzt gerade schon, finde ich, für meine Empfindung her sehr, sehr gute Geschichten. Und die Geschichte jetzt ist so ein bisschen so die Klamauk-Geschichte, ne? Wir kennen es, alle Leute lieben sie, wir mögen sie nicht so gerne. Das ist das alte Dilemma damit. Aber
ja,
jetzt beginnt hier wieder eine sehr konstruierte Sache. Aber zumindest mit Giovanni und den Dorfkids und auch eine der letzten Folgen von Ingo, ich glaube die vorletzte, das heißt, wir sehen ihn jetzt nochmal, mit neuer Frisur, so ein bisschen mittelscheitelmäßig und lang bei Ingo. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Ich fand, vorher war es irgendwie ein bisschen cooler mit der Kappe, aber Ingo ist erwachsen geworden in den letzten Episoden anscheinend. Und ja.
Ja, aber so schlimm finde ich die Frisur jetzt auch nicht, wie sie uns auch schon im Vorhinein irgendwie vorgewarnt wurde. Ich finde auch ganz interessant, wie Ingo am Tisch sitzt bei Giovanni, weil er sitzt so ein bisschen hinter Wolf, aber neben Wolf und überhaupt nicht am Tisch. Das ist dafür nämlich da, weil die Kamera an den Platz muss. Aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass Ingo irgendwie nicht am Tisch und eher hinter Wolf hängt. Und ist ja auch egal. Die Hauptsache ist ja, dass Otto jetzt eingeführt wird, und zwar von Doro. Und Otto stellt sich so ein bisschen vor, und zwar so ähnlich, wie du es ja auch vorhin am Anfang unserer Episode gemacht hast, mit: Hallo, ich bin Otto, ich bin 12 3/4, ich bin 1,52 groß, meine Augenfarben sind grün und deshalb bin ich nicht verlobt oder verheiratet. Und als dann Giovanni eine Millisekunde später kommt, rattert er im Grunde genommen den gleichen Text runter, bis dann auch Wolf sagt: Ist okay, ist alles in Ordnung.
Ja, das ist so eine quirky Eigenschaft, die der sich bestimmt aus einem Film oder so abgeguckt hat und gedacht hat, das ist jetzt cool.
Aber finde ich auch lustig.
Finde ich also auch lustig. Aber
an Ingo und Wolfs Stelle hätte ich da jetzt erstmal so eine gute Zeit.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist eine gute Art, sich vorzustellen und direkt in aller Munde zu sein. Und ja, wir lieben ja Otto. Ich finde, Otto ist einer der coolsten Personen aus dem Dorf, so im Allgemeinen auch. Und einer meiner Lieblinge. Ich mag ja auch sehr gerne die Otto-David-Gruppe.
Ja.
Alle mögen ja David immer nicht. Ich meine, ja, okay, am Anfang ist er halt irgendwie auch komisch, aber ich mag irgendwie diese Dynamik
ja
gerne.
Und am Ende auch und zwischendurch auch. Aber hey, dazwischen ist er ganz
immer.
Okay.
Ich weiß nicht, also mein allgemeines Empfinden David gegenüber ist eine positive Haltung. Aber dieser Betrug ist natürlich nicht so cool gewesen am Anfang, wo er eingeführt wird. Was ist denn am Ende passiert?
Da sind viele nicht so coole Sachen.
Ja,
aber
wirklich?
Ja, mit hier Su und Dingsbumsen.
Das ist ja der Anfang.
Verhält er sich. Ja?
Ja.
Ja, egal. David ist immer nicht so toll.
Aber der hat
auch
immer so coole
das
Wortspiele.
Ganze Gedichte. Ja, es ist auch, ich weiß es nicht. Der wäre Poetry Slammer geworden.
Definitiv.
In den 2010er Jahren.
Definitiv. Gut.
Oh, ich habe jetzt letztens auch die Discounter-Folge gesehen, wo Weihnachten gefeiert wird und dann ja auch Pina, ne, dann auch Poetry Slam hält und die macht, also die Schauspielerin macht das echt gut, aber es ist auch so furchtbar dazu zu.
Ja, aber wir haben ja auch früher ganz viel so Rap-Battles geguckt.
Das ist auch
und
furchtbar.
Und das ist ja genau dasselbe eigentlich. Also, ich kenne auch viele Leute, die sich über Poetry Slam lustig gemacht haben, aber Rap Battle geguckt haben und es ist genau dasselbe. Nur, also, nein, es ist exakt dasselbe.
Ja, nur andere Sprechweise, ne? Ja, das, ich hab ja auch eine Zeit lang Rap Battles mir angeguckt, auch so Freestyle Rap Battles.
Ja, und für die Leute, die das nicht kennen,
ohne Beat.
Das ist ohne Musik. Die Leute werfen sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf, aber ohne Musik. Die stehen wie in so einem Boxring und stehen sich gegenüber und sagen, reimen dann was über die andere Person, was sie sich vorher zu Hause ausgedacht haben.
Das ist schon unangenehm, das stimmt. Also da, das ist eigentlich sehr ähnlich.
Ja.
Ich weiß nicht, also vor ein paar Jahren fand ich das voll interessant. Heute gucke ich da aber auch so drauf und denke so, also prinzipiell cool, aber irgendwie dann doch nicht.
Ja, also ich kann mich da gar nicht frei von machen. Ich hatte Tickets dafür. Ich wollte mir das angucken. Ich bin da tatsächlich nicht gewesen am Ende des Tages, aber ich, irgendwie, die Zeit ist ein bisschen vorbei, ne?
Ja, das auch. Also, ja. Nee, aber wir sind ja hier bei Otto und Otto macht einen ganz guten ersten Eindruck, da ja auch bei der Bestellung bei Giovanni, ne, wirkt er eigentlich relativ cool und auch selbstsicher und so. Ich finde auch, der Schauspieler macht das für seinen ersten richtigen Auftritt, wo er was sagen darf,
mega
macht das
gut.
Auch erstaunlich
ja,
gut.
Ja, der ist
also,
lässig.
Der ist wirklich lässig, da haben sich schon ganz andere viel, viel schwerer getan. Und deswegen ist es eine gute Ergänzung zum Cast. Und ich finde auch so ein bisschen, dadurch, dass ja dann Ingo auch ab nächster Folge oder ab übernächster Folge nicht mehr da ist, ist das so eine Art fliegender Wechsel.
Ja,
ne?
Der König dankt ab und jetzt kommt der Nachfolger.
Ja. Wobei Tine ist ja schon länger weg, ne? Die eigentliche Königin des Dorfes. Aber ja, da müssen wir dann ist jetzt Otto der richtige Nachfolger. Ja, Giovanni bekommt dann einen Telefonanruf und schlagartig bessert sich die Laune um alles, weil Giovanni ist jetzt einfach überglücklich und tanzt dann ja auch mit Kundinnen und so und erzählt dann, dass er ausgewählt wurde, um an einem Survival-Rennen in Südamerika teilzunehmen und da freut er sich jetzt ungemein drauf und die Kinder sind natürlich direkt so, okay, also ist schon cool, aber wir müssen dich jetzt schon coachen, ne? Also, das ist wichtig, dass du jetzt trainierst.
Ja, ich finde es interessant, dass es direkt einfach so angenommen wird wie so ein Fakt. So, ja, da macht man halt jetzt mit. Nicht so, warum hast du dich da angemeldet? Wo ist das überhaupt? Wie wird das ablaufen? So, also, ja, gut, dann haben wir jetzt eine neue Aufgabe gefunden. Gut, dass Otto jetzt da ist. Der kann da bestimmt auch viel bei helfen. Also es wird gar nicht hinterfragt und das finde ich schon interessant. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon so eine Survival-Phase gab. Weil,
Bear Grylls, ne?
Ja, ich habe das Gefühl, gerade gibt es so eine große Phase von so Survival-Shows, die alle Leute immer gucken. Hast du da Erfahrungen mit? Hast du dir sowas schon mal angeguckt?
Also ich habe mir Bear Grylls angeguckt natürlich.
Ja.
Ist aber auch schon lange her. Also es liegt aber auch vor allem daran, dass ich einfach sehr viel D-Max in meinem Leben geguckt habe.
Ja, man merkt das in der ganzen Folge.
Goldrausch.
Goldrausch, diese Storage-Dinger waren ja auch auf D-Max.
Ja. Aber sonst, nee.
Ich meine jetzt diese moderneren Sachen, die jetzt gerade alle laufen.
Nee, habe ich nicht. Nee.
Nee, habe ich mir auch nicht
du angeguckt. Auch nicht.
Interessiert mich irgendwie gar nicht.
Nö.
Aber es ist auf jeden Fall ein krass, das zu schaffen, finde ich. Also die Leistung dahinter ist schon krass, so zu überleben ohne alles in der Wildnis.
Ja.
Aber es interessiert mich wirklich überhaupt nicht.
Nee, wirklich.
Würde ich mir noch zum 200. Mal hier Folge 167 von Schloss Einstein angucken, bevor ich das anfangen würde. Aber also es ist auf jeden Fall ein großer Hype drumherum. Und deswegen dachte ich, vielleicht gab es ja damals auch schon sowas. Es ist aber auch ein wiederkehrendes Thema in der Serie. Haben wir ja häufig mal, ne? So Sachen mit Ameisen, in Ameisenhaufen reinlegen, wie bei dieser Bernd das Brot-Geschichte. Oder jetzt das, ja, auf jeden Fall spannend. Dann hatte ich kurz überlegt, wurde das Dschungelcamp da gerade eingeführt? Könnte das sowas sein? Aber das macht auch keinen Sinn. Also vielleicht einfach.
Ja, vor allem, da geht es ja auch nicht ums Überleben beim Dschungelcamp.
Nee, aber es ist trotzdem eklig und in der Natur so.
Ja. Ja, also, naja, also schwierig zu sagen, was da jetzt so richtig. Vielleicht wissen das ja Zuhörende von uns, was da Anfang der 2000er groß passiert ist im Überlebenssektor und weswegen man da auf den Zug mit ausspringen könnte. Jetzt überzeugen die Kinder aber vor allem Giovanni davon, dass die ihn coachen werden und wollen und müssen, ja so gesehen. Und zwar sagen sie, ey, du musst jetzt erstmal deinen Laden schließen, was ich eine krasse Forderung finde von den Kindern. Weil das sind ja auch einfach Verluste, die Giovanni macht, die nicht eingeplant sind. Ja. Also, dass er ja bei diesem Wettbewerb mitmacht, das war ja eingeplant, ne? Aber jetzt dann auch einfach zu sagen, okay, ich mach den Laden für 2 Wochen zu, das ist ja einfach finanziell gesehen schon ein Super-GAU.
Keine gute Idee.
Und dann ist ja auch die Frage, was machen die Kinder da? Wo wollen die frühstücken? Ja. Wo warten die auf den Schulbus? Was machen die am Nachmittag?
Ja, wo
Weil
finden die Dates
in diesem
statt?
Dorf ist ja wirklich gar nichts los. Nee. Ne? Das ist ja der einzige Ort, wo die Kinder hingehen können, bis auf die Lagerhalle. Aber sonst passiert ja auch nichts da. Also deswegen finde ich das ein bisschen komisch, dass die Kinder das auch so wollen. Wobei die 4 haben ja dann
genau.
Beschäftigung.
Wollte ich auch gerade sagen.
Aber alle anderen ja überhaupt nicht.
Für die passiert jetzt zum ersten Mal seit langem wieder was Spannendes. Aber natürlich ja für den Rest nicht. Meinst du, die Lehrer springen wieder ein und führen die da und sagen, hier gibt's Schokoladeneis?
Nee, das wäre natürlich auch sehr lustig. Aber machen sie, glaube ich, nicht. Aber die Lehrer müssen sich dann ja doch irgendwie so ein Nachmittagsprogramm dann vielleicht einfallen lassen. So eine AG oder so. So wie man Liebesbriefe schreibt. Oder was denen auch einfallen
Gott,
könnte.
Oh Gott, was ein Fiebertraum. Ja, die Kinder lassen sich jetzt allerhand schreckliche Dinge einfallen, die sie mit Giovanni trainieren müssen. Ich habe das Gefühl, die haben da ein bisschen zu viel Freude dran, irgendwie ihn zu quälen. Also auch so unnötige Sachen, wie er fährt dann Fahrrad in diesem Fitnesskino-Fahrrad. Und dann haut ihm ja Wolf einfach auch so Wasser von hinten gegen den Kopf mit so einem Eimer, weil er meint, ja, Wasserfall, kann passieren. Und ich so denke, niemals im Leben wird Giovanni mit einem Fahrrad durch den Dschungel fahren und dann durch einen Wasserfall fahren. Das wird nicht passieren. Das ist einfach
ja,
nur.
Ja, vor allem auch nicht in den Klamotten. Also die sagen ja dann im Endeffekt so, okay, wir müssen dir auch ordentliche Klamotten geben, so einen Zweifelanzug oder so. Aber also ist ja offensichtlich, dass Giovanni jetzt hier erstmal auf die Wetterlage in Seelitz in der Lagerhalle vorbereitet war und vor allem darauf, jetzt Sport zu machen oder so. Und deswegen natürlich anders gekleidet ist, als wenn er jetzt da ums Überleben kämpft in der Wildnis.
Genau.
Eine andere Aufgabe, die ist da schon ein bisschen zielführender, ist, dass Giovanni in so einem kleinen Wasserbecken einen Fisch fangen soll.
Das ist so schlimm.
Vor allem Otto so, aber bring ihn, also tu ihm nicht weh, ja. Ich muss ihn noch zurückbringen. Das fand ich eigentlich ganz, ganz süß.
Ist es auch, aber es ist natürlich trotzdem Tierquälerei, ne?
Ja. Das darf man jetzt hier nicht so. Aber es ist schon offensichtlich, dass Giovanni den Fisch nicht fangen möchte.
Ja.
Zumindest sieht man das.
Ja, das fand ich auch ganz gut. Dann überlegen die ja, der braucht so einen Survival-Anzug, um auf diese ganzen Überraschungen vorbereitet zu sein, die dann der Dschungel so mit sich bringt, und basteln den dann ja in Doros Küche. Und
ja.
Also ich bin wirklich froh über diesen Ort, weil das auf jeden Fall, also alleine schon, dass die Farbdosen unter der Spüle lagern, ist schon eine Herrlichkeit. Da auch nochmal Service-Hinweis, ne? Kauft nicht diese Farbdosen aus dem Baumarkt, die sind voll teuer und scheiße. Kauft die in Graffiti-Stores. Viel günstiger und viel bessere Qualität. Und ihr habt vor allem nicht diese hässlichen Farben.
Ne? Ja, das auch.
Die versuchen den ja unauffälliger damit zu machen, indem sie ihn ja rot, grün, gelb und blau ansprühen. Und das ist ja Quatsch.
Weil das grün ergibt. Weißt du, wo du dir auch denkst, so ja, wenn du die Farben mischt, aber wenn du jetzt einfach nur, was war es, welche Farben ergeben nochmal grün, Katrin, du bist da schneller.
Blau und gelb.
Blau und gelb. Weißt du, wenn du einfach nur blau und gelb aufeinander sprühst, so funktionieren ja Sprühfarben nicht, dass die sich da mischen und sagen, okay, das ist jetzt grün.
Nee, beide
deckend. Sondern die musst du ja schon, bevor du die aufträgst, erstmal mischen.
Ja.
Und ja, also das funktioniert hier gar nicht. Und dann machen die das ja auch in der Küche, wo du denkst, boah, ey, diese Küche, die wird jetzt tagelang einfach krass nach Lack riechen.
Ja.
Das ist mega ungesund. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie Dr. Schatz das so findet.
Also Claudia Reichenbach hätte es auf jeden Fall ganz schlimm gefunden. Da kann man
zu
sicher
recht
sein. Ja, auf jeden
da
Fall
bin ich auf Claudias Seiten.
Ja, das
aber
stimmt.
Die ist ja gerade eh unterwegs, ne? In der Karibik.
Ja.
Die muss ja arbeiten. Tja, das Leben könnte schön sein. Ja, also das war ja die Folge jetzt erstmal.
So ist es.
Werden wir weiter gucken, wie Giovanni sich im Überleben so anstellt. Also er wird ja noch ein paar Folgen auftreten. Von daher denke ich mal, dass dieser Wettbewerb, wenn er denn stattfindet, was man ja auch mal bei Schloss Einstein nicht so richtig weiß.
So, das wird immer abgesagt.
Dann, wie das dann da weitergeht.
Ja. Aber ich fand auf jeden Fall gut, mit welchem Elan sich die Kinder da reingeschützt haben für eine komplett unsinnige Sache, die wirklich auch wieder komplett aus der Luft gegriffen war. Aber ja, ihr Engagement auf jeden Fall sehr groß. Alleine, dass sie da in der Küche sitzen und irgendwas zusammennähen per Hand.
Finde ich auch bezeichnend übrigens, dass Ingo und Wolf
da
nicht mehr mitmachen.
Ja, das ist natürlich das Frauensache, Stefan.
Ja, und vor allem können sie ja Giovanni dabei nicht quälen.
Nee.
Das ist ja auch ein Punkt, den, der bei den beiden jetzt nicht so ist.
Ja.
Ja, insgesamt eine gute Folge, du hast es schon gesagt. Was würdest du auf einer Skala von 1 bis 10 dieser Folge geben? Ich wäre, glaube ich, bei einer 6, bei einer 7.
Ich wäre bei einer 8.
Ja, weil, also klar, diese Giovanni-Geschichte ist jetzt wirklich halt nicht so dolle, aber der Rest ist dafür eigentlich richtig gut.
Ja,
also
finde ich auch. Die anderen beiden Geschichten machen richtig viel Spaß, da ist viel Action dabei, da ist irgendwie nochmal so eine zweite Ebene dabei, wo man sie nicht gedacht hätte. So, man dachte jetzt, okay, Kevin hat das gewonnen, dann ist die Geschichte vorbei, aber nein, jetzt hat er diesen Stress mit dem Gold, das eigentlich seiner Mutter gehört. Finde ich schon ganz gut gemacht, und auch die andere Geschichte da mit dem Brand, wo man jetzt denkt, ach du Scheiße, Philipp hat jetzt das Schloss in die Luft gejagt. Schon ganz gut.
Ja. Ja, klar, also, ja, es ist schon natürlich an den Haaren herbeigezogen, wie Philipp da, oder warum Philipp diesen Brand legt, oder warum der entsteht. Aber ja, also vor allem natürlich diese Geschichte mit Kevin und dem Gold, finde ich, ist gut gemacht. Und auch ist irgendwie schön, dass Kevin so schlau dargestellt wird und alle überlistet mit so einem einfachen Kniff.
Das also mag das, ich auch.
Das gefällt mir einfach ganz gut.
Ja, finde ich auch sehr, sehr gut.
Ja. Ja, wunderbar. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit Folge 168, Ingos letztem Auftritt. Bin ich schon sehr gespannt, was in seinem Leben noch weiter passieren wird. Da werden wir uns ja auch Gedanken drüber machen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht.
Hossa!